eine weitere Predigt über den Missionsbefehl. Da denkt ihr vielleicht, das hat mir gerade noch gefehlt. Aber es ist mir wirklich wichtig geworden. Die Preteens sollte ich erwähnen. Preteens, ihr Lieben, wer immer kurz vor Teens ist, der darf jetzt mit Bettina raus. Oh, ich glaube, kann das sein, dass ich alte Batterien habe oder irgendwas nicht stimmt? Es kommt. Er könnte... Stifte habe ich. Stifte, danke. So, funktioniert, gell? So, jetzt, da ich mich eh schon selbst unterbrochen habe, lasst mich etwas vorweg sagen. Also die heutige Predigt ist nicht fertig. Das ist symptomatisch. Also wir waren natürlich auf BU-Freizeit und das ging nicht ganz ohne Aufwand und dadurch war nicht so richtig viel Luft, das alles so im Detail vorzubereiten. Aber ich sage, symptomatisch ist das, weil das in letzter Zeit öfters eigentlich nicht so richtig gut funktioniert. Ich habe das Gefühl, es ist einfach ein bisschen viel im Moment. Und ich merke auch, dass ich Irmland nicht gut tue und den Kindern womöglich auch nicht die Aufmerksamkeit geben kann, die ich ihnen geben sollte. Ich möchte einfach mal bitten, betet mal. Ja? Könnt ihr mal verschärft beten für mich, für die Familie, für die Kids und auch für ihr Männer. Ich danke. Das Kabel. Hm? Scheint das Kabel zu. Cool. Der Missionsbefehl. Ich lese uns den mal vor in der Übersetzung aus der Neuen Genfer Übersetzung. Matthäus 28, 18 bis 20. Ganz am Ende des Wirkens Jesu, nach der Auferstehung, nach den Begegnungen, sagt er dann noch Folgendes zu seinen Jüngern. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Man nennt das Missionsbefehl, also den Auftrag zur Mission. Wem gilt der? Also zunächst mal natürlich den Jüngern, aber ich denke eigentlich allen, die durch sie auch Jünger geworden sind und ihnen nacheifern. Und insofern dient er auch uns. Er gilt ja auch uns, dieser Aufruf zur Mission. Und ich frage mich, fühlt ihr euch als Jünger? Fühlt ihr euch als Missionare in der gleichen Form, gesandt wie sie? Fühlt ihr euch als Missionare? Ihr dürft gern mal nicken oder Kopfschütteln. Ihr wisst ja, was so diese Missionare sind, ne? Also das auf eine, man hört das manchmal heute auch noch, ne? Dann ist ein hoher Politiker oder irgendein Diplomat ist auf einer Mission unterwegs, um irgendwas auszurichten, was ungeheuer schwierig ist und was kaum zu bewerkstelligen ist sozusagen. Und er braucht ganz viel Geschick und er wird gesandt von seinem Staat, um das irgendwie rüberzubringen.
was da so wichtig ist. Missionäre, ne? Man sagt das manchmal heute auch noch so, einer, der hingesandt ist, um etwas zu überbringen. Irgendeine Botschaft, irgendeine Nachricht. Und so sind wir gesandt. Wir sind gesandt raus in die Welt, sollen weitersagen, was Jesus getan hat, was er gelehrt hat, was er seinen Jüngern beigebracht hat. Wir sind gesandt zu den Menschen, um etwas auszurichten und zu bewirken, um etwas, wie soll ich sagen, weiterzugeben, was in dieser Welt fehlt, um das, wozu ja Gott in diese Welt gekommen ist und hier unterwegs war und was er uns gezeigt hat, um das den Menschen da draußen auch nahe zu bringen, die davon noch nichts gehört haben. Wir sollen mit Jesus unterwegs sein, in seinem Namen, mit seiner Vollmacht, in seinem Auftrag. Gut, das ist nichts Neues, ne? Das haben wir schon oft gehört und das ist uns bewusst. Also es ist uns bewusst. Aber ich frage mich halt trotzdem. Fühlen wir uns als Missionare? Haben wir diesen Auftrag überhaupt angenommen? Wenn Gottes Wort uns das sagt, wenn Jesus uns sagt, dass wir gehen sollen und in seinem Auftrag den Menschen von ihm erzählen sollen und wir das quasi wissen, dass wir es tun sollten, aber nicht tun, was ist das dann? Eine Befehlsverweigerung, genau, das ist ein gutes Wort an dieser Stelle, wenn man vom Missionsbefehl spricht. Es ist irgendwie schwierig, ne? Also mir ist bewusst, dass ich genauso unter dem stehe, was ich gerade sage, wie ihr auch. Also ich bin da in keiner Weise irgendwie besser. Aber es wird mir bewusst, wenn ich mir das anschaue, dass ich womöglich nicht so in der Weise diesen Auftrag ausführe, wie Jesus das ursprünglich mal gemeint hat. Der Auftrag, den er gegeben hat, der ist auch ganz interessant. Er sagt ja, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Also nochmal, was sind Jünger? Jünger sind, wir haben das ja in der letzten Zeit schon so einige Male in unseren Gottesdiensten, das Thema Jüngerschaft. Jünger sind Menschen, die ganz zu Jesus gehören, die ihm ihr Leben ganz und gar gegeben haben, die ihn als Herrn anerkannt haben, die mit ihm unterwegs sind, die sich von ihm lehren lassen und auf nichts anderes hören als auf ihn, die das, was ihm wichtig ist, auf ihr eigenes Herz nehmen und dass es ihnen auch wichtig wird. Jünger sind Menschen, die wollen, dass andere genauso wie sie auch diese Dinge als wichtig erkennen und die im Grunde nichts anderes mehr vor Augen haben und auf dem Herzen als diese eine Botschaft, die Hobbys und alles andere hinten anstehen lassen, eigentlich um diese eine Sache zu ihrem einzigen und wichtigsten Lebensinhalt zu machen. Gesandt wie Jesus in diese Welt raus aus der schönsten Umgebung, die man sich irgendwie vorstellen kann, hin zu den Menschen, die zum Teil richtig schräg sind, damit sie gerettet werden können. Sowas in der Art. Sind Jünger. So stelle ich mir das vor. Sind wir Jünger? Machen wir Menschen zu Jüngern? Der Text, der hier so steht, das ist etwas, was bei uns nicht so richtig rauskommt in unseren Übersetzungen meistens. Das lässt sich vom Griechischen her, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus ein klein bisschen anders auch wiedergeben. Also zum Beispiel macht die Menschen zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Das ist da so angehängt im Griechischen. Ne? Das ist angehängt an das Jüngermachen. Indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Oder auch vielleicht zu sagen, macht die Menschen zu Jüngern, wobei ihr sie tauft und wobei ihr sie lehrt. Also dieses Jüngermachen, das enthält das Taufen und das Lehren. Also es beschreibt im Grunde so einen Prozess. Menschen werden zu Jüngern gemacht, indem ihnen etwas in ihr Leben hinein weitergegeben wird. Also das passiert nicht so, die Bekehrung an sich ist nicht alles. Also es hört nicht da auf, wo ein Mensch sagt, wow, Jesus ist toll und ich gebe ihm mein Leben. Das ist ein cooler Schritt und das ist der erste Schritt. Das ist das, was ich verstehe unter dem, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist so dieser erste Schritt. Lasst sie eine Lebenswende vollziehen. Erklärt ihnen so viel, dass sie erkennen, dass sie Schuld im Leben haben und umkehren müssen und neu anfangen. Das ist der erste Schritt. Die Bekehrung, die Neuausrichtung, auch die neue Zugehörigkeit jetzt zu Jesus, ihm anzuhängen, eine neue Loyalität. Das ist das, was wir normalerweise als mit dem Schlagwort Evangelisation zusammenfassen. Also Menschen für Jesus zu erreichen, von Jesus zu begeistern und zu erleben, wie Gott ihnen eine neue Geburt schenkt, ein ganz neues, frisches Leben mit ihm. Das ist das Erste. Und das ist aber nur dieser Teil mit der Taufe. Und dann kommt noch das und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also auch die Lehre gehört da hinein in das Jüngermachen, in das Menschen zu Jüngern werden. Das bedeutet doch, dass die Menschen lernen sollen, praktisch umzusetzen, was Jesus uns allen aufgetragen hat. Also was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Sie sollen das genauso umsetzen wie die ersten Jünger. Also das heißt, es ist so eine Kette. Die ersten Jünger geben es den nächsten Jüngern weiter, die nächsten Jünger den nächsten Jüngern, bis es zu uns gekommen ist und wir sollen es auch weitergeben. Das, was Jesus gelehrt hat und was er getan hat, dass wir es in der gleichen Weise übernehmen und an andere weitergeben. Das ist der zweite Schritt. Und meine Beobachtung ist, und deshalb hatte ich dieses Thema heute so überschrieben, diesen Gottesdienst mit der Überschrift Auftrag Multiplikation. Meine Beobachtung ist, dass wir als Gemeinde nicht wirklich multiplizieren, sondern addieren. Also wir versuchen uns darin, das weiterzugeben, aber es gelingt nur relativ mittelmäßig. Gemeinde, versteht mich nicht falsch, ist gut. Ich bin begeistert von Gemeinde. Gemeinde ist etwas, was mir wirklich auf dem Herzen liegt und ganz, ganz wichtig ist. Und wir erleben es in der Gemeinde durch die Arbeit, die wir hier machen, dass Menschen zum Glauben finden, dass sie neu geboren werden, dass sie sich bekehren. Wir erleben das bei einzelnen Menschen durch Alpha-Kurse oder andere Hilfsmittel, durch persönliche Gespräche. Immer wieder passiert es in irgendeiner Form, dass Menschen Jesus finden durch unsere Arbeit. Und vor allem, das will ich mal betonen, vor allem auch im Bereich der Arbeit mit den Kindern. Das dürfen wir auf gar keinen Fall unterschätzen. Da passiert ganz viel, was da in die Herzen gesät wird, jetzt gerade da drüben und hier drüben. Das ist nicht zu unterschätzen. Betet für die Mitarbeiter, die dort jetzt gerade Jünger machen. Aber wenn ich so die Statistik führe für die Gemeinde, dann sind das im Jahr 4 bis 5, wenn es hochkommt. Und wenn man den Bund FEG anschaut, die Statistiken, die da gesammelt werden, dann ist es wohl so, dass in unserem Bund pro Jahr, pro Gemeinde 1,5 Neubekehrte hinzukommen. 1,5. Das nenne ich nicht Multiplikation. Also Gemeinde ist gut. Aber was macht Gemeinde? Gemeinde macht ja im Grunde immer nur den Ruf, kommt. Kommt zu uns. Bei uns ist es schön. Wir haben tolle Veranstaltungen. Wir haben richtig gute Gottesdienste. Wir haben richtig gute Kinderarbeit. Wir haben richtig gute Ladies Nights. Wir rufen, kommt, und ein paar wenige kommen. Aber Jesus hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, geht. Dumme ist, als Gemeinde können wir kaum etwas anderes tun, als zu sagen, kommt. Weil wir sind ja stationär. Hier laufen unsere Veranstaltungen, hier läuft das, was wir aufgebaut haben, was wir ein Stück weit können, da wo wir Arbeit reinstecken. Und das ist, denke ich, auch überhaupt nicht schlecht. Ich glaube, dass diese Arbeit reinzustecken lohnt sich. Und es ist auch wirklich gut zu sagen, kommt hierher. Aber ich habe den Eindruck, dass es nicht alles ist und dass das nicht eigentlich den eigentlichen Missionsauftrag abdeckt. Dass wir auf diese Weise noch nicht die Gesandten sind, die wir eigentlich sein sollten. Der Auftrag war eben nicht, geht hin und baut Gemeinden. Der Auftrag war, geht hin und macht Menschen zu Jüngern. Wenn die Gemeinde es schafft, Menschen zu Jüngern zu machen, dann ist es gut. Aber die Frage ist, schaffen wir das wirklich? Ich habe ein Buch mitgebracht. Das habe ich noch gar nicht ganz gelesen, aber es hat mich vom Titel her fasziniert und ich fand es auch sehr interessant. Ich zeige euch das mal. T4T, Training for Trainers, Training für Trainer, Steve Smith und Yin Kai. Es geht um ein Jüngerschaftsmodell, das auf Multiplikation beruht. Das kommt mir zum Teil, wenn ich mir das so anschaue, doch ein bisschen sehr heftig vor für unsere Breiten. Aber auf der anderen Seite ist es mal einer, der das versucht hat umzusetzen. Dieses Thema Multiplikation, das Weitergeben an die nächsten Generationen. Ich möchte euch daraus mal etwas vorlesen, was jetzt Bibelstellen sind und was ich sehr faszinierend finde. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bibeln aufschlagen und einfach mit mir durchgehen. Ihr müsst allerdings schnell blättern. Aber passt mal auf, was in den ersten Jahren passiert ist bei den ersten Jüngern. Wie viele haben angefangen? 11, ne? 11 und noch so ein paar, die sich zum Beten getroffen hatten, als der Heilige Geist kam. Die nun sein Wort aufnahmen, Apostelgeschichte 2, 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Da müssen die FEGs noch lange missionieren. Oder Vers 47. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Kapitel 4, Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. 5, Vers 14. Aber umso mehr wurden die, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Ich muss nochmal sagen. Aber umso mehr wurden, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. 6, Vers 1. In diesen Tagen, als die Jünger sich mehrten. Es wurden immer mehr. Das ging rund dort. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. 9, Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Wachstum. Ihr merkt's. 11, Vers 21. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. 13, Vers 49. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. 14, Vers 21. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. 16, Vers 5. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. 19, 8 bis 10. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang so, dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Alle hörten es. 19, Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. 19, Vers 26, ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Haben sich die Leute beschwert, ne? Ihr kennt die Stelle wahrscheinlich so ein bisschen. Und dann noch ganz am Schluss, 28, 30 und 31. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Da war es dann auch mal eine Komm-Struktur sozusagen und keine G-Struktur mehr. Er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das alles, diese Multiplikation in der ganzen Gegend, nicht nur in einer Stadt, in der ganzen Gegend, das geschah in 20 Jahren. Das geschieht nicht, wenn man nur sagt, komm. Das kann nicht funktionieren. Ganz klar, da hat der Heilige Geist kräftig mitgemischt. Das wollen wir auch mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Und es gibt sicherlich unterschiedliche Zeiten und unterschiedlich fruchtbare Zeiten. Und damals, so am Anfang, war ganz besonders viel Frucht einfach geschenkt vom Heiligen Geist. Aber doch habe ich den Eindruck, dass die ein Prinzip benutzt haben, das wir heutzutage in dieser Form nicht mehr benutzen. Und ich will euch das jetzt nochmal kurz aufmalen. Also was wir so benutzen, das ist doch, wenn ich das richtig mir so ausmale, wir haben also eine Gemeinde, ja, und da sind die ganzen Menschen drin, also wir sind da alle so drin, ja. Okay, ihr könnt es euch vorstellen. Ich weiß nicht, wer jetzt ihr seid. Einer davon, größere, kleinere, ne? So, das sind wir alle. Und wir fügen hinzu jedes Jahr mal noch so, sagen wir mal 5. Dann wird das ein bisschen größer. Und dann nächstes Jahr nochmal 5. Und wenn wir so weitermachen, dann ist das gar nicht schlecht. Das ist ja, sind ja Erfolge, ne? Wenn Menschen zum Glauben finden und gerettet werden. Darüber kann man sich freuen. Im Himmel ist jedes Mal Party. Das ist also nicht so, dass das unwichtig wäre. Aber wenn das so geht, dann haben wir in 10 Jahren, hätten wir uns etwa um die Hälfte vergrößert. So, als Gemeinde. Und das ist schon toll. Dann müssten wir das Gelände daneben an wirklich kaufen und da was Größeres draufbauen. Da dürft ihr gern weiter für beten. Und auch ihr lieben Mitarbeiter, lasst euch nicht entmutigen. Euer Einsatz ist wichtig an der Stelle. Das ist die Art, wie Gemeindearbeit normalerweise aussieht. Und das ist gut und wichtig. Ich frage mich nur, ob wir nicht nochmal ein ganz anderes Modell überlegen könnten und wie das dann wäre, wenn wir das anwenden würden. Und das war, wie das bei Jesus war. Der hatte, oder wie das am Anfang war. Der hatte also 11 Jünger. Und die sind hergegangen und haben andere zu Jüngern gemacht. Ja, also das heißt, da sind wieder so viele, ne, und da sind wieder so viele, und da sind wieder so viele, und da sind wieder so viele. Und jeder von denen hat von ihnen beigebracht gekriegt, was Jesus gelehrt hat, was Jesus getan hat, und wie Jesus das weitergegeben hat, und wie die Jünger das erlebt haben, indem sie mit ihm gelebt haben, und haben das offensichtlich selber weitergegeben. Das heißt, damals war das so, dass das hier quasi ganz viele ausgingen und immer mehr und immer mehr. Und es nicht nur Einzelne wurden, sondern richtig, richtig, richtig viele. So dass ganze Landstriche gefüllt wurden mit Menschen, die unterwegs waren und anderen von Jesus erzählt haben und Jünger gemacht haben, die ihnen beigebracht haben, einmal an Jesus zu glauben und dann auch mit Jesus zu leben. Das ist Multiplikation und das ist Addition. Und insofern finde ich dieser Titel, den dieses Buch hat, dass man Trainer trainiert, der ist ganz passend, finde ich. Denn das scheint mir das zu sein, was damals passiert ist. Jünger haben Jünger gemacht, damit sie Jünger machen. Also Trainer wurden von Jesus trainiert, damit sie hingehen, andere trainieren, um wieder andere zu trainieren. Und diesen Schritt, Menschen, also neue Christen, dahin zu trainieren, dass sie hingehen und andere Christen, andere Menschen zu Christen machen, zu Nachfolgern von Jesus. Diesen Schritt, den habe ich den Eindruck, den haben wir nicht drauf. Wir wissen nicht, wie es geht. Und ich sage, meine Predigt ist unfertig, weil ich wirklich nicht weiß, wie es geht. Und auch nicht weiß, wie wir da hinkommen können. Ich habe hier vorne mal ganz viele Bücher hingestellt, damit, das sind vielleicht so Hilfsmittel. Jüngerschaftskurse in irgendeiner Form, dass man sich mit anderen trifft und das durchmacht. Ich weiß es noch nicht. Ich komme am Schluss nochmal drauf, wie wir das vielleicht konkreter werden lassen können. Auf eins will ich noch kommen, und zwar die in dieser Auflistung, was ich euch aus der Apostelgeschichte vorgelesen habe, kam eine Stelle nicht vor. Und die kommt mir so ein bisschen, wenn ich die Apostelgeschichte lese, immer wie so ein Knackpunkt vor. Ich habe euch das auch schon mal erzählt. Und das steht in Apostelgeschichte 8, ganz am Anfang. Wenn man sich das so vorstellt, damals, ne, das waren, erst kamen 3000 zu der Gemeinde hinzu, dann wurden es 5000 und es wurden noch mehr und es ging richtig rund. Das war so eine Megachurch, ne? Willow Creek in Jerusalem oder, keine Ahnung, ICF oder wie ihr euch das vorstellen wollt. Und die waren fröhlich und glücklich, die haben die ersten Probleme gelöst, haben die Diakone berufen, weil sie es nicht so richtig hingekriegt haben, weil es Knies gab in der Gemeinde. Also viele Menschen, viele Schwierigkeiten, und die haben sie gelöst. Es gab auch schon erste Anfeindungen von außen, weil wo Erfolg ist, ist auch Widerstand. Und dann passiert aber das, was hier am Anfang von Kapitel 8 steht. An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Das war, als Stephanus gesteinigt worden war. Und alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. Also da blieb diese Riege hier, blieb in Jerusalem. Und die da unten wurden überall hin zerstreut. Und dann werden wir noch Vers 4 lesen. Das ist das Interessante. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Die hatten also tatsächlich gelernt, wie man das macht, wie man von Jesus verkündet, so wie Gitta es ganz am Anfang gelesen hat. Damit andere Menschen von Jesus hören, damit sie selbst zu Jüngern werden. Die hatten es in irgendeiner Form schon vorher gelernt dort in Jerusalem und konnten es jetzt da, wo sie in andere Gegenden kamen, anwenden und auch anderen beibringen. Also ich sehe da drin, dass es die Gefahr gibt von Stagnation. Eine Gemeinde kann sehr erfolgreich sein und irgendwann ist so das Ende erreicht von der Wachstumsmöglichkeiten. Und dann kann es zu Stagnation kommen. Ich habe den Eindruck, der Heilige Geist hat an dieser Stelle ein Stück weit auch eingegriffen, indem er auch durchaus diese Verfolgung benutzt hat, um das Wort weiter auszubreiten. Es konnte dadurch an ganz, ganz an neue Stellen kommen. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr das euch so angehört habt. Das ist schon irgendwo ein Bild, finde ich, was herausfordert, aber nicht nur positiv herausfordert, weil es mich jedenfalls überfordert so ein bisschen, weil ich echt nicht weiß, wie komme ich dahin, wie komme ich an diese Stelle, um selbst Jünger zu machen. Und da will ich nochmal zurückkommen auf das, was Jesus gesagt hat. Nochmal der Missionsbefehl. Jesus trat auf seine Jünger zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Alle Macht. Und das halte ich für wesentlich an diesem Missionsbefehl. Es gibt nichts, und niemanden, sagt Jesus, der sich ihm widersetzen könnte. Es gibt einfach nichts. Oder so wie die Apostelgeschichte endet, die Geschichte des Wirkens des Heiligen Geistes durch die Jünger, die endet mit dem Wort ungehindert. Da, wo Jesus mit seiner Macht wirkt durch seinen Geist, da ist kein Hindernis. Da kann er nicht aufgehalten werden. Und das erleben wir heute auch. Es gibt Menschen, die einfach umgeworfen werden von Gott. Nur diese Menschen müssen wir finden. Und da müssen wir irgendwie erzählt haben, damit sie reagieren können auf die Botschaft von Jesus. Aber das heißt, und das macht Mut, wo wir mit Jesus gehen und mit ihm unterwegs sind als seine Jünger, da ist auch seine Macht. Bis an die Enden der Erde, bis zum Ende der Zeiten, wo wir unterwegs sind mit Jesus, mit dem Heiligen Geist in uns, da ist auch die Macht von Jesus. Wir gehen mit echter Vollmacht daraus. Also es ist nichts, was wir aus eigener Kraft irgendwie produzieren müssen. Aber es bedeutet auch noch etwas anderes, wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben und darum geht ihr jetzt hin. Da merkt man, wenn er das sagt, mir ist alle Macht gegeben, dann sagt er damit, dass er auch Macht bekommen hat über das Leben der Jünger. Sonst könnte er sie nicht mit so einem darum geht jetzt hin senden. Und Jesus ist einfach der uneingeschränkte Herrscher. Sein Reich ist die ganze Welt und das ganze All. Und er beherrscht jeden Winkel davon. Er ist der König über jedes Menschenleben. Und natürlich ist er auch der König für jeden Menschen, der zu ihm Herr sagt. Über jeden, der sich Christ nennt, weil er zu Christus gehört. Jesus ist mein König. Ich verstehe mich als Jünger. Genauso wie damals die 11, die da vor ihm standen und diese letzten Worte hörten. Und Jesus sagt zu mir, mir ist alle Macht gegeben, auch über dein Leben. Und mit dieser Autorität sage ich dir, geh und mach Menschen zu Jüngern. Das ist doch schon mal gut. Also es muss nicht aus mir kommen, sondern die Macht kommt von außen. Und trotzdem enthält diese Botschaft und dieses Wort Jesu so ein Druckpotenzial, was ich immer sehr schwierig finde an dieser Thematik. Und deshalb noch ein zweites, was wir jetzt bei der BU-Freizeit auch hatten, als es darum ging, an Jesus dran zu bleiben. Und wir haben mit den Kids Johannes 15, Vers 5 angeguckt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wer dran bleibt, trägt Frucht. Also auch diesen Auftrag können wir nicht erfüllen ohne Jesus, ohne dran zu bleiben. Diese ganze Liste der Apostelgeschichtentexte, wo man gemerkt hat, das breitet sich aus und es wächst und wächst und wird besser und größer. Und das ungehindert am Ende der Apostelgeschichte, das alles geschah durch den Heiligen Geist in Verbindung mit Jesus. Nicht, weil irgendwelche Leute die Ärmel hochgekrempelt haben und das aus eigener Kraft gemacht haben. Also es geht nicht um unsere Kraft. Es ist die Kraft von Jesus, die wirken muss. Und doch denke ich, dass wir dazugehören. Es braucht, ich will nicht sagen Anstrengung, unsere Anstrengung, es braucht unseren Einsatz, unseren Vorsatz zumindest, unseren Vorsatz. Wir müssen es wollen. Wir müssen Gott zur Verfügung stehen, dafür Jünger zu machen, dafür den Menschen zu begegnen und ihnen von Jesus zu sagen. Aber die Frucht entsteht, weil ich entschieden und bewusst an Jesus dranbleiben will und mich von ihm gebrauchen lassen will. Und jetzt nochmal die Frage, wie kann das also konkret geschehen? Wie kann es geschehen, dass wir Menschen finden, die offen sind für Jesus und die ihm ihr Leben geben wollen und die sich beauftragen lassen wollen, wie wir beauftragt sind, anderen das wieder zu erzählen und sie wieder zu beauftragen. Wie finden wir solche Menschen? Unser Auftrag ist es eben nicht nur Gemeindemitglieder zu machen, unser Auftrag ist es Jünger zu machen. Und wie finden wir die Menschen, die bereit sind, Jünger zu werden? Jünger von Jesus, Nachfolger. Und ich muss euch gestehen, an der Stelle ist jetzt einfach diese Unsicherheit, die ich selbst nicht weiß und die ich einfach an euch weitergebe, mit der Bitte zu beten und euch dafür selbst zur Verfügung zu stellen und offen zu sein für das Leiten des Heiligen Geistes in eurem Leben. Denn ich denke, das ist das, was passieren muss. Wir müssen Gott immer wieder sagen, Gott, wen hast du in mein Leben gestellt? Ich bin dein Jünger, wen stellst du in meinen Weg? Wer ist da um mich herum? Gib mir Aufmerksamkeit für diese Menschen. Zeig mir die Menschen, die offen sind für dich. Menschen, die dich nicht kennen. Menschen, denen ich helfen kann, Jesus kennenzulernen. Zeig mir diese Menschen. Oder Menschen, die Jesus auch schon kennen, denen ich aber helfen kann, zu Menschenfischern zu werden, zu neuen Jüngern. Ich denke, das sollte unser Gebet sein, dass wir offen sind, dass Jesus uns diese Menschen zeigen kann. Ich denke, da fängt es an, bei unserer Offenheit und bei diesem Gebet, dass wir Jesus einladen, uns zu führen. Und dann, denke ich, hilft es nichts und wir müssen streuen, oder? So wie Katja das vorhin gesagt hat, einfach mit den Traktaten oder CDs oder den Leuten irgendwas ins Ohr drücken. Das ist eine heikle Sache, weil man kann das falsch machen und man kann ihnen auf die Füße treten. Und da braucht es viel Feinfühligkeit und es ist bestimmt gut, sich da auch immer wieder vom Heiligen Geist führen zu lassen. Aber letzten Endes, wie werden wir sonst die Menschen finden, die offen sind für Jesus? Ich denke mal, einladen an der Stelle hat es wieder seinen Wert zu den Veranstaltungen, die hier sind, die so die Fenster nach draußen sind, wo man ihn einfach mal anfängt, irgendwelche Dinge von Jesus zu sagen, wie bei einer Ladies Night oder bei Mitten im Leben oder bei dem My Life Kurs, den wir demnächst anfangen wollen. Einladen und doch mal zu rufen, komm, das ist auch mal ein Anfang. Aber letzten Endes wird es nicht funktionieren, wenn wir nicht in Kontakt treten mit Menschen, die Jesus heute noch nicht kennen. Diese Bereitschaft braucht es von uns und dieses Suchen nach diesen Menschen, das ist Teil unserer Kernaufgabe als Nachfolger von Jesus. Und dann vielleicht tatsächlich mit denen, die man gefunden hat, die Interesse haben, irgendwie mal hergehen und einen Bibelkurs machen, Vertiefungskurs. Es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt welche für 6 Wochen und welche für ganze Jahre. Traut euch das ruhig. Ihr seid Jünger. Ihr seid schon immer weiter als die Nächsten. Ihr habt mindestens eine Sache, die ihr dem Nächsten sagen könnt, die er noch nicht kennt. Also braucht ihr nicht warten, dass ihr erst noch ausgebildet seid. Ihr müsst nicht eine Bibelschule machen. Und ihr müsst nicht erst irgendwelche Abschlüsse haben. Und keine Zertifikate, die ihr euch rahmen könnt und an die Wand hängen. Es geht so. Und ich glaube, dessen müssen wir uns neu bewusst werden. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir in eine Mentalität gekommen sind, dass wir diese Thematik relativ bequem delegieren. Wir delegieren sie an die Gemeinde, an den Pastor, an die leitenden Mitarbeiter, an die anderen. Aber das würde doch irgendwie heißen, ich bin gar nicht aufgerufen, Jünger zu machen. Das müssen die anderen machen. Aber ich, ihr Lieben, wir alle sind aufgerufen und nur wenn wir alle mitmachen, nur dann wird es so ein Multiplikations-, Explosionsartiges Ding wie Jesus das ganz am Anfang gemacht hat. Und wie es heute auch in manchen Teilen der Welt immer noch geschieht. Also das hier wurde in Asien angewandt und da sind 1,7 Millionen Menschen innerhalb kürzester Zeit zum Glauben gekommen. Es geht auch heute noch. Der Geist Gottes wirkt. Lasst uns nicht träge sein. Gibt es unter uns Leute, die bereit wären, sich so von Jesus gebrauchen zu lassen? Ich wollte erst einen Aufruf starten und euch bitten, hier nach vorne zu kommen und das irgendwie festzumachen. Weil ich weiß, wie gut es ist, konkrete Schritte zu gehen. Nicht rauszugehen und zu sagen, was war das? Nee, lass mal. Nicht rauszugehen und zu sagen, das war aber eine ansprechende Predigt. Lass uns mal lecker Kaffee trinken und gucken, ob der Keks schmeckt. Wisst ihr, was ich meine? So ein Schritt ist wichtig manchmal. Aber ich habe heute nicht die Freiheit dazu, weil ich den Eindruck hatte, es ist zu viel Show. Und doch möchte ich so sehr hoffen, dass etwas geschieht. Aber das muss Gott tun. Und ich möchte euch bitten, wenn der Heilige Geist euch anrührt und ihr den Eindruck habt, ich möchte Schritte gehen, dann geht solch einen Schritt. In irgendeiner Form. Und ich werde nachher eine Liste hinlegen. Da steht drauf, Auftrag, Multiplikation, so wie das heutige Thema. Und darunter, ich möchte dabei sein. Weil ich habe es ja gesagt, ich bin nicht fertig. Ich weiß noch nicht, wie es konkret geht. Ich bin keiner, der sich multipliziert. Und vielleicht gibt es andere, die das auch nicht wissen heute, die aber gern dabei wären, wie wir es rausfinden. Tragt euch ein und dann gucken wir mal, was wir zusammen rausfinden können. Dann verpflichten wir uns mal dafür zu beten und miteinander zu forschen und uns von Jesus Menschen zeigen zu lassen und zu gucken, wie wir es umsetzen können. Lasst uns miteinander vorangehen und gucken, wie wir Jünger sein können. Menschen, die sich multiplizieren, so wie Jesus das vorgesehen hat. Das ist nicht das Ende, aber ich habe so einen kleinen Sendungsvers gefunden, den ich euch jetzt einfach noch zusprechen möchte. Was klingt wie ein Segen, aber lauft noch nicht fort. Die Gitter hat noch was. Wo auch immer ihr hingeht, Gott sendet euch. Wo auch immer ihr seid, Gott hat euch dorthin gestellt. Gott verfolgt ein Ziel damit, dass ihr gerade dort seid. Christus lebt in euch. Und er möchte durch euch etwas tun, gerade dort, wo ihr seid. Seid euch darin ganz sicher. Und so geht hin in alle Welt und macht Menschen zu seinen Jüngern. Geht hin in der Gnade und Liebe und Kraft Jesu Christi. Amen.
Ja, hallo nochmal.